Heute soll die Klimakonferenz COP30 in Brasilien enden. Es gab ja viele Schlagzeilen rund um das Thema. Indigene Aktivisten haben den Gipfel gestürmt und dabei Sicherheitskräfte verletzt. Brasilien hat den Regenwald gerodet, um eine Autobahn zu bauen. Friedrich Merz hat abfällig über Belém gesprochen und wurde deswegen als Nazi und Sohn Hitlers beschimpft. Aber entscheidend ist am Ende, wie die Klimapolitik der Zukunft aussieht und welche Auswirkungen sie auf Gesellschaft und Unternehmen hat. Wir begrüßen Axel Pieper. Er ist seit über 25 Jahren Unternehmer in der Nähe von Stuttgart. Er führt einen Betrieb mit rund 450 Mitarbeitern und sie bauen energieintensive Anlagen für die Textilindustrie. Außerdem hat er mit mehreren Wissenschaftlern den Verein 4P Solutions gegründet. Der Verein sucht vernünftige Antworten auf den Klimawandel. Herr Pieper, herzlich willkommen.
Ja, ich grüße Sie.
Gehen wir nochmal zurück. Einige Tage, da ging es los mit COP30. Mit welchen Zielen war man denn gestartet?
Ja, also letztendlich ging es mal darum zu prüfen, was überhaupt die Ziele der einzelnen Länder sind. Die werden ja jedes Jahr praktisch abgefragt, um das 1,5 bis 2 Grad Ziel zu erreichen. Dann macht man so eine Art Fortschrittscheck auf der Konferenz. Dann geht es natürlich um die Klimafinanzierung für die Entwicklungsländer, die ja auf 1.300 Milliarden pro Jahr in Baku verabschiedet wurde. Dann geht es halt darum, ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus den Fossilen zu finden und darüber zu diskutieren, glaube ich, auch den Ausbau des Loss-and-Damage-Fonds, wie der ausgestaltet werden soll. Also da geht es dann mehr darum, wie man mit den Konsequenzen des Klimawandels umgeht.
Wenn Sie vom Ausstieg aus den fossilen Energien sprechen, da kündigt sich ja schon der erste Interessenkonflikt an. Also die ölfördernden Länder haben ja bereits kundgetan, dass sie nicht aufhören werden, Öl zu fördern. Und die Vereinigten Staaten, die zwar nicht anwesend sind, aber immer über allen schweben, die gehen zurück zu fossilen Brennstoffen.
Ja, das scheint insgesamt ein Trend zu sein. Also die USA ist ja Drill Baby Drill wieder unterwegs. Russland sieht sich natürlich auch nicht daran gebunden. Die ganzen ölexportierenden Golfstaaten haben auch natürlich kein so besonders großes Interesse daran. Und viele andere Länder merken einfach, dass sie mit einer Energiewende, so wie wir sie in Deutschland praktizieren, nicht zurechtkommen und finden auch irgendwo wieder zurück zu den fossilen Energieträgern. Das ganz große Problem ist natürlich, dass China und Indien, die allein für 40% der Emissionen fossiler verantwortlich sind, gar nicht richtig Teil des Pariser Klimaabkommens sind.
Sie haben jetzt diesen Klimaanpassungsfonds schon mal angesprochen. Also die Vereinigten Staaten gehen zurück. Deutschland hingegen hat zunächst mal 60 Millionen Euro für einen Klimaanpassungsfonds zugesagt. Und gestern kam dann der Milliardenhammer. 1 Milliarde Euro deutsches Steuergeld fließen in einen Waldschutzfonds. Und das gleichzeitig in Zeiten der deutschen Wirtschaftskrise. Wie kommt das bei Ihnen an?
Also ich finde, man muss das zu Ende denken. Und zwar in dem Sinne, dass man bei CO2-Einsparung auf Effizienz achten sollte. Und nach Möglichkeit sollte man ja die Maßnahmen als erstes ergreifen, die den größten Hebelarm haben, um CO2 einzusparen, aber gleichzeitig die geringsten Kosten. Wir in Deutschland gehen da ja ein bisschen einen Sonderweg. Wir fangen eigentlich bei den teuersten Maßnahmen an, zum Beispiel der ganze Gebäudesektor. Da haben wir pro Tonne CO2, haben wir teilweise Vermeidungskosten, die liegen bei 800 Euro oder sowas in der Größenordnung. Wenn man sich die globale Wiederaufforstung und den Waldschutz anschaut, dann würden die CO2-Vermeidungskosten oder auch CO2-Extraktionskosten, die lägen nur bei 50 Euro die Tonne CO2. Von daher muss man das schon irgendwo als ein sinnvolles Instrument ansehen, wenn man Regenwald schützt und ihn wieder ausbaut, weil es eben kosteneffizient ist. Und es ist nicht immer notwendig, im eigenen Land Klimaschutz zu betreiben, sondern man kann das auch mit globalen Partnerschaften und dort eben viel wirkungsvoller und kosteneffizienter. Von daher finde ich, also grundsätzlich würde ich das nicht verteufeln. Es muss halt auch gewährleistet sein, dass es tatsächlich praktiziert wird vor Ort.
Das ist ja ein spannendes und auch ein bisschen heikles Thema, denn über solche Programme wird viel diskutiert. Beispielsweise werden ja dann die Menschen, die dort vor Ort leben, daran gehindert, in diese Wälder zu gehen und sie so zu nutzen, wie sie das bislang genutzt haben.
Ja, das ist natürlich nicht sinnvoll. Also meine Ansicht ist, wenn man mit Entwicklungsländern solche Projekte macht, die Wiederaufforstung, dann sollten es Win-Win-Win-Situationen sein, also Win für das Klima bzw. CO2-Vermeidung. Win für den Investor, der da rein investiert, aber auch Win für die lokale Bevölkerung, die in Wiederaufforstungsprojekten vielleicht Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Verbesserung ihrer Situation finden. wenn das mit, ähnlich wie wir es in der EU machen, mit Verboten einhergeht für die Menschen, dann werden wir in den Entwicklungsländern niemals eine Akzeptanz herbeiführen, dass auch die indigene Bevölkerung sich hinter den Klimaschutz stellt, sondern dann werden die das auch mit bekämpfen und das ist kontraproduktiv.
Ich frage mich allerdings, ob der deutsche Steuerzahler da in der Breite in Zukunft tatsächlich Verständnis für haben wird. Wenn es also darum geht, ob man hier Stadtbäder schließt oder ob im sozialen Bereich eingespart wird und zugleich fließt dann 1 Milliarde Euro von Deutschland in Regenwaldprojekte, damit irgendwo etwas nicht bewirtschaftet wird.
Das ist richtig, das muss man den Menschen vermitteln. Aber wir geben ja noch viel, viel mehr im eigenen Land aus. Also wenn wir mal schauen, was uns bisher die Energiewende gekostet hat mit Ausbau der Erneuerbaren, dann sind wir da bei Kosten Richtung 400 Milliarden Euro, die wir schon investiert haben in das Projekt erneuerbare Energien. Im Bereich Gebäude sind das auch so Richtung 270 Milliarden, die wir da schon reingesteckt haben. Und wenn wir gucken, wie viel wir noch im eigenen Land investieren wollen bis 2045, dann reden wir über 3.000 bis 4.000 weitere Milliarden. Und wenn wir es aber schaffen, mit Maßnahmen durch globale Kooperation zu einem viel, viel günstigeren Preis mehr CO2 einzusparen, dann müsste es, denke ich, jedem einleuchten, dass das eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee sein könnte, dass man eben durch globale Partnerschaften mit weniger finanziellem Einsatz mehr erreichen könnte.
Ich denke, der Punkt würde tatsächlich einleuchten, wenn man sagen würde, also nee, 300 Milliarden müsst ihr nicht ausgeben, wenn ihr 2 Milliarden gebt. Das könnte durchaus funktionieren.
Ob es dann so eine Relation ist, aber wenn ich, sagen wir mal, diese 300 Milliarden halbieren könnte auf 150 Milliarden, indem ich globale Maßnahmen mit einbeziehe in meinen Maßnahmenkatalog und nicht nur versuche, das Klima im Alleingang in Deutschland zu retten, dann denke ich, müsste das jedem einleuchten. Und da müssen wir uns, denke ich mal, ein bisschen ganzheitlicher und globaler aufstellen in unserer Denkweise auch. Aber das hat auch was mit den Medien zu tun und unserer Politik.
Sie haben jetzt ja schon einige Kosten aufgezählt. Ich glaube aber, dass die Kosten, die gerade richtig präsent sind, da noch gar nicht dabei sind. Wir bekommen aktuell täglich Meldungen über Traditionsunternehmen, die vom Markt verschwinden oder die insolvent sind, die es zum Teil schon seit 120, 140 Jahren gibt. Sie sind in Baden-Württemberg tätig, eine der stärksten wirtschaftlichen Regionen Deutschlands und sogar Europas. Wie sehen Sie denn aktuell die Situation bei Ihnen bzw. bei den Kollegen, bei den anderen Unternehmern im Ländle?
Ja, die ist dramatisch. Man hört jeden Tag irgendwelche Horrormeldungen, Firmen, die Personal abbauen, Firmen, die in die Insolvenz gehen, sehr schlechte wirtschaftliche Perspektiven, es wird nicht mehr investiert, Unternehmer sind frustriert, weil sie von vielen dargestellt werden als Ausbeuter und die den Klimawandel überhaupt herbeigeführt haben durch ihr Verhalten und so weiter und so fort. Also Unternehmer sein in den heutigen Zeiten ist kein wirkliches Vergnügen, sondern extrem anspruchsvolle, herausfordernde Aufgabe.
Sie haben ja Kunden in der ganzen Welt. Wenn Sie mit denen sprechen, wie blicken die jetzt auf Deutschland? Geht es auch manchmal um diese Energiepolitik?
Das ist ein ganz interessantes Thema. Also ich habe neulich mal mit einem chinesischen Kunden zu tun gehabt und dann haben wir dem erklärt, dass bei uns die Kosten gestiegen sind, dass also die Anlage in Zukunft eben teurer sein wird, als sie vor ein paar Jahren noch war. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was, ihr macht da in Deutschland so eine komische Klimapolitik und Verbotspolitik. Ich sehe nicht ein, dass ich deswegen mehr für das Produkt bezahlen muss, nur weil ihr ganz komische Politik macht in Deutschland, also was die Energiewende angeht. Also ich glaube, viele Länder und viele Kunden, die belächeln Deutschland in ihrem Alleingang, das Klima retten zu wollen.
Wie sieht es denn bei Ihnen jetzt aus? Glauben Sie, dass Sie diese Belastungen noch länger tragen können, diese hohen Energiepreise?
Also für uns ist das jetzt nicht direkt ein Problem, weil wir selber nicht energieintensiv sind. Aber unsere Kunden sind es. Und das große Problem ist, wenn sie alle Kunden in Europa verlieren oder einen Großteil der Kunden, weil sie eben nicht mehr wettbewerbsfähig sind aufgrund der hohen Energiekosten, dann verlieren sie auch ihre Entwicklungspartner. Und dann wird es auch immer schwieriger, am Kunden dran zu sein und mit den richtigen Lösungen aufzuwarten. Und es ist ein ganz fatales Signal, wenn wir hier in Deutschland und in Europa immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil wir dann auch immer weiter weg sind von den Märkten, wo unsere Kunden uns auch helfen können, die richtigen Produkte zu entwickeln. Und das ist eine fatale Entwicklung gerade. Und man merkt einfach immer mehr, wie viel mehr Wettbewerbsfähigkeit in den asiatischen Ländern vorherrscht und wie viel besser die geworden sind. Also das ist ein Alarmsignal und zwar in allen Branchen. Also das ist nicht nur im Automobil so, sondern das ist im Maschinenbau so. Das setzt sich überall fort. Wir sind stehen geblieben und andere haben sich erheblich weiterentwickelt.
Der Ökonom Hans-Werner Sinn ist der Auffassung, wenn jetzt in Europa weniger fossile Rohstoffe verbraucht werden, dann wird der Preis sinken. Und darum werden dann andere Länder diese Rohstoffe vermehrt einsetzen. Dem Klima ist damit nicht geholfen, aber Europa ist geschadet. Das ist so die Hans-Werner-Synthese. Wie stehen Sie zu der?
Ja, absolut richtig. Das ist mit den fossilen Energieträgern ist es so, sobald die sozusagen zur Verfügung stehen und sobald die geborgen sind, also ausgebeutet sind, werden sie auch aufgebraucht. Und wenn wir uns dazu entscheiden, sie nicht aufzubrauchen, dann wird sie am Weltmarkt anderer verwenden. Und der Preis wird natürlich fallen, wenn wir hier in Europa im großen Stil sagen, nein, wir wollen das nicht, aber dann wird es andere Abnehmer geben. Und die werden dann mit einem meist schlechteren CO2-Fußabdruck die gleichen Produkte produzieren, wie wir es hier tun, mit einer wesentlich höheren Energieeffizienz. Und damit ist dem Klima überhaupt nicht gedient. Das ist kontraproduktiv.
Ich finde Ihre Position übrigens richtig spannend. Denn einerseits nehmen Sie die CO2-Frage wirklich ernst und sind der Auffassung, dass man es reduzieren muss. Andererseits sehen Sie den deutschen und auch den europäischen Weg als falsch an. Da kann man gar nicht sagen, wo Sie jetzt politisch stehen, oder?
Das wüsste ich auch gerne manchmal, wo ich politisch stehen sollte. Wenn ich mir anschaue, was die Politiker machen, dann weiß ich gar nicht, wo ich mich am besten verorten soll. Ja? Also weil keiner in meinen Augen das so macht, wie es eigentlich gemacht werden sollte. Es haben ja viele Hoffnungen in die neue Regierung gesetzt. Und für mich ist der einzige Lichtblick ist Frau Reicher. Aber ansonsten wird da eine falsche Politik einfach fortgeführt jetzt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, wen ich wählen sollte, wenn jetzt Wahl wäre.
Der Bundesumweltminister Schneider spricht immer noch von Klimaneutralität, auch der Kanzler spricht von Klimaneutralität und es wird eine Erhöhung des CO2-Preises kommen. Also inwiefern macht die aktuelle Koalition aus CDU, CSU und SPD nicht eigentlich eine Habeck-Politik? Denn auch das Heizungsgesetz soll ja letzten Endes so kommen, wie Habeck es geplant hat. Und jetzt führen sie sogar den Industriestrompreis ein.
Ja, es ist völlig irre, was da passiert. Wir bräuchten eigentlich eine Trendwende, wir bräuchten eine komplette Abkehr von der bisherigen Politik. Aber was man sieht, ist genau das Gegenteil, sondern es wird einfach nur fortgeführt. Und das ist natürlich fatal. Das wurde schon dadurch unterstrichen, dass die Regierung damit begonnen hat, das Klimaschutzgesetz, was ja 2021 eingeführt wurde oder auch vom Bundesverfassungsgericht verabschiedet wurde, dass das jetzt sogar noch ins Grundgesetz Einkehr gehalten hat. Also das war für mich der erste Aha-Effekt und der erste Schock dieser Regierung, dass wir dieses Gesetz, was Klägern von allen möglichen Aktivisten Tür und Tor öffnet, ständig nur die Klimaschutzziele einzuklagen. Und wir sitzen praktisch in einem Klimagefängnis, was wir uns selber gebaut haben, wo wir gar nicht mehr rauskommen und haben die strikteste Klimapolitik und die strikteste Klimagesetzgebung in der ganzen Welt. Und damit haben wir uns ohne Not in beide Knie geschossen und visieren jetzt praktisch als nächstes die beiden Ellenbogen auch noch an.
Vielleicht können Sie mir das als Unternehmer mal erklären, warum die Industrie dem nicht schon seit Jahren stark widerspricht, sondern eigentlich so wirkt, als wenn sie da mitmachen würden und es selber forcieren würden?
Das ist eine sehr gute Frage. Das hat mich auch immer gewundert. Also ich selber habe mich nicht so verhalten, sondern ich habe gesagt, man muss was dagegen tun. Das ist der falsche Weg. Deswegen haben wir auch unseren Verein 4P Solutions gegründet und sind seit einigen Jahren dabei, zu versuchen, eben auf diese Missstände aufmerksam zu machen und Alternativen aufzuzeigen. Warum hat man das in anderen Bereichen nicht getan? Die DAX-Konzerne, bei denen ist es ja wie in der Politik, da werden die Vorstände für ein paar Jahre gewählt und die sind auch der Politik teilweise hörig, beziehungsweise werden über Subventionen irgendwo ein Stück weit alimentiert und motiviert, dass sie da mitmachen. Deswegen von den Großkonzernen kann man da eigentlich viel erwarten. Die werden erst dann wach, wenn es kurz vor knapp ist. Und das ist jetzt gerade, von der Chemieindustrie melden sich jetzt glücklicherweise ein paar, aber viel zu lange war es viel zu ruhig. So, und der 70% der Arbeitsplätze werden vom deutschen Mittelstand geschaffen und aufrechterhalten. Und diese Firmen sind meistens viel zu fleißig damit beschäftigt, ihre Arbeitsplätze auch weiter zu garantieren und ihre Arbeit zu machen, als dass sie sich um diese Themen kümmern. Und die sind auch schlecht organisiert. Und wenn uns in Deutschland irgendwas gelungen ist, dann ist es medial, das Thema Klimaangst und Klimaschuld in den Köpfen zu verbreiten. Und das ist lange Zeit unkritisch praktisch von allen Beteiligten akzeptiert worden. Hat aber zu einer totalen Polarisierung unserer Gesellschaft geführt und auch in der Politik, in die Aufspaltung nach rechts und links. Und mittlerweile merken die Menschen, glaube ich, dass wir da auf dem Irrweg unterwegs sind. Und die Stimmen werden immer lauter, auch von Mittelständlern, die sagen, hallo, wir müssen hier was tun. Aber eigentlich ist es schon 5:05. Die Hütte brennt, die Unternehmen kippen reihenweise um, verlassen das Land. Also es müsste dringend was passieren, aber leider haben wir eine politische Landschaft, die das nicht zulässt, die einfach nur weitermachen wird, wie es bisher gelaufen ist.
Heute soll die Klimakonferenz der Vereinten Nationen COP30 enden. Im November 2026 wird sie übrigens dann in der Türkei abgehalten, genauer gesagt in Antalya. Wir sprachen mit Axel Pieper, der Ingenieur und Betriebswirt, ist Teil des Vereins 4P Solutions, der eine globale CO2-Minderung befürwortet, aber europäische oder deutsche Alleingänge ablehnt. Herr Pieper, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, hat mich gefreut.